Inforadio Podcast.
Mein Thema ist heute der Streit über die Betreuung von Kleinkindern. Wie lange sollen sie nach der Geburt zu Hause bei der Mutter bleiben? Sollen sie in die Krippe? Und wenn ja, ab wann und wie lange? Ab dem nächsten Jahr haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz für Kinder nach dem ersten Lebensjahr. Ab 2013 will die Berliner Regierungskoalition ein Betreuungsgeld für Eltern einführen, die ihre Kinder nicht in die Krippe bringen. Geplant sind, also jedenfalls bei denen, die das in der Koalition wollen, das sind ja nicht alle bekanntlich, 100 Euro monatlich ab dem nächsten und 150 ab dem Jahr 2014. Aber ein Gesetz gibt es noch nicht. Kampfbegriffe wie Herdprämie zeigen, wie ideologisch hoch aufgeladen diese Debatte ist. In Europa gilt sie übrigens wohl als typisch deutsch. Auch Wissenschaftler sind sich durchaus nicht einig, was am besten für die Kleinen sei. Interessant aber, ihnen zuzuhören, ganz nüchtern und bitte vorurteilslos. Mein heutiger Gast ist Kinder- und Jugendarzt mit Schwerpunkt Neuropädiatrie, einem Fachgebiet, das sich mit Nervenkrankheiten von Kindern beschäftigt. Er ist leitender Arzt des Sozialpädiatrischen Zentrums Bielefeld-Bethel, einer speziellen Einrichtung der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Evangelischen Krankenhaus Bielefeld. Herzlich willkommen, Dr. Rainer Böhm.
Ja, schönen guten Tag, Herr Karl, und vielen Dank für die Einladung.
Welche Kinder behandeln Sie an Ihrem Zentrum?
Ja, wir sind eine ambulante Einrichtung an der Kinderklinik und wir sehen Familien, die Kinder haben, die Schwierigkeiten in ihrer Entwicklung haben, die unter Umständen auch chronische Erkrankungen oder Behinderungen haben, aber eben sehr viele Kinder mit Entwicklungsstörungen von Bewegung, von Sprache, aber auch mit Verhaltensauffälligkeiten.
Sie gehören ja nicht unbedingt, das werden wir jetzt natürlich in dem Gespräch noch erarbeiten, zur gesellschaftlichen Hauptströmung in dieser Debatte. So kann ich das ja, glaube ich, sagen. Also kommt das, weil Sie so viele Kinder eben täglich erleben und ja, dann natürlich auch die Problemlage besser kennen als manch andere?
Ja, ich denke schon, dass es eine Rolle spielt. Ich arbeite eben seit über 20 Jahren in der Pädiatrie und seit über 15 Jahren in dem Schwerpunkt auch der Neuropädiatrie, beschäftige mich also sehr viel mit Aspekten der Entwicklung und des Nervensystems. Und da hat man natürlich eine sehr eigene und besondere Perspektive, die natürlich nur von einer Minderheit in dieser Debatte auch so wahrgenommen wird und auch so bekannt ist.
Was meinen Sie mit dieser Perspektive?
Diese Perspektive ist die, dass man eben das kindliche Verhalten sozusagen nicht nur auf der Verhaltensbeobachtungsebene analysiert und sich anguckt und sich diesen Dingen widmet, sondern dass man eben auch weiß, welche neurobiologischen Prozesse stehen eigentlich dahinter. Wie entwickelt sich eigentlich das kindliche Gehirn schon ab der Schwangerschaft? Wir wissen, dass es da eben sehr fulminante und wichtige Umbau- und Entwicklungsvorgänge gibt. Und diese Entwicklungsvorgänge des Gehirns und die Einflüsse auf diese Entwicklung zu kennen, das ist natürlich ein ganz wichtiger zusätzlicher Aspekt, der einem dann die Perspektive auf das Verhalten des Kindes nochmal sehr deutlich erweitern kann.
Es wird ja in Deutschland geforscht, aber Sie beklagen ja doch, es gäbe keine fundierte pädiatrische Begleitung der Krippenbetreuung. Wie kommt das?
Ich denke, dass man sich über die damit potenziell einhergehenden Probleme tatsächlich noch nicht ausreichend bewusst geworden ist. Es ist, glaube ich, noch sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig, eben wirklich diese Dinge wahrzunehmen. Welche Auswirkungen hat das auf die Gesundheit? Ich denke, dass die Pädiatrie in Deutschland dann noch sehr am Anfang ist, weil unter Umständen auch hier noch gewisse Berührungsängste lange Zeit vorgeherrscht haben. Aber ich denke, die müssen mit der Zeit auch abgelegt und abgebaut werden, dass man sich diesen Dingen auch hier sehr objektiv nähert.
Was meinen Sie mit Berührungsängsten?
Ich denke, dass dieses ja schon erwähnte, emotionale, aufgeladene Thema, dass es auch an vielen Wissenschaftlern nicht spurlos vorübergeht. Ich denke, jeder ist eben nicht nur in seinem Beruf aktiv und in seiner Forschung aktiv, sondern steht ja auch in sehr vielen anderen Zusammenhängen, sei es jetzt in seiner Familie, sei es beruflich, in Paarbeziehungen, aber auch in der Beziehung zum Arbeitgeber. Vielleicht auch in der Beziehung zu Strukturen, die Finanzmittel bereitstellen. Also hier gibt es sehr, sehr viele Verwebungen und Abhängigkeiten. Und das beeinflusst natürlich auch die Schwerpunkte, mit denen man sich beschäftigt in der fachlichen Richtung.
Aber das gilt ja natürlich auch für Sie.
Das gilt auch für mich, das ist richtig.
Beschreiben Sie das mal, wie Sie zusammenhängen.
Genau. Also mein Interesse kommt tatsächlich eben sehr stark aus der Entwicklungsmedizin und aus der Neurobiologie. Das ist sozusagen der Kernpunkt, der mich eigentlich antreibt dabei. Ich habe sozusagen anfangs mich auch zunächst mal primär mit diesen Verhaltensaspekten beschäftigt, aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit, und bin dann aber in einem zweiten Schritt sehr viel stärker in eben diese neurobiologischen Hintergründe eingestiegen. Und dann ist es eben doch zum Teil auch erschreckend, wenn man sieht, wie relativ wenig zunächst mal an der Oberfläche auf der Verhaltensebene erkennbar ist. Und das, wenn man dann darunter schaut und schaut, was passiert eigentlich in diesem Nervensystem des Kindes, dann ist man doch erschrocken darüber, welche Dinge man da findet.
Also das müssen wir jetzt erläutern, wobei es gibt eben, wie Sie ja sagten, in Deutschland nicht so richtig ergiebige Forschung dazu. Mhm. Also beziehen sich viele auf die 1991 begonnene große Langzeituntersuchung aus den USA des dortigen Nationalen Instituts für Kindergesundheit und Entwicklung, NICHD. Und die hatte doch eigentlich erstmal ein positives Ergebnis, nämlich dass frühe Tagesbetreuung nicht zwangsläufig die notwendige enge Bindung zwischen Mutter und Kind stört.
Das ist richtig, ja. Das war also eines der Ergebnisse dieser NICHD oder NICHD-Studie, dass dieser Aspekt, dass sozusagen dieses Bindungsmuster, das heißt also, wie zuverlässig fühlen Kinder sich feinfühlig bei ihren Eltern oder ihrer Mutter aufgehoben, dass sich dieses Muster offenbar durch die frühe Betreuung nicht verändert. Es gibt allerdings auch in der NICHD-Studie Ausnahmen davon. Das heißt also, wenn Mütter unsicher sind, primär in der Beziehung zu ihrem Kind, und wenn das Kind dann auch schon sehr früh und auch nicht mit optimaler Qualität betreut wird, dann entstehen tatsächlich auch unsichere Bindungsmuster aufgrund dieser Konstellation.
Und was relativ neu ist, und das ist ja wirklich interessant, dass man aus dem Speichel der Kinder ablesen konnte, wie hoch der Cortisolspiegel war, und das ist eben das Stresshormon. Was hat das zusammengefasst ergeben?
Die Stressuntersuchungen sind, als die NICHD-Studie schon lief, sozusagen parallel dann durchgeführt worden, weil man erst, als die Studie schon mehrere Jahre unterwegs war, diese neue Technik dieser Stresshormonmessung bei Kindern entwickelt hat, nämlich dass man das aus dem Speichel messen konnte. Vorher konnte man das nur aus Blutproben untersuchen. Jetzt war es mit einer Speichelprobe möglich. Die Kinder mussten auf so einen Wattebausch kauen, und dann konnte man den sozusagen getränkten Wattebausch dann zentrifugieren oder analysieren. Also das waren die Untersuchungen, die dann parallel dazu kamen. Und die sind dann aber tatsächlich in vielen Studien dann auch die Ergebnisse reproduziert worden.
Und was haben sie ergeben?
Die haben ergeben, dass Kinder in früher Gruppenbetreuung unter einer erheblichen Stressbelastung stehen. Die Forscher waren davon selber überrascht, weil das niemand so erwartet hatte. Normalerweise ist es so, dass dieses Cortisol, das Stresshormon, kurz nach dem Aufstehen morgens einen Peak hat, also einen Höchstwert hat, und dass dieser Wert dann zunächst steil und dann allmählich zum Abend hin abfällt. Das ist das normale, sagen wir mal, gesunde Muster. Und jetzt bei diesen Kindern war es so, oder bei sehr vielen dieser Kinder, bei der Mehrheit dieser Kinder, sogar in der frühen Gruppenbetreuung, also auch in der Krippenbetreuung, dass dieses Hormon ständig anstieg, bis zu dem Zeitpunkt hin, wo sie dann wieder abgeholt wurden aus der Krippe.
Was heißt übrigens frühe Krippenbetreuung?
Also Krippenbetreuung, also Daycare ist ja im Amerikanischen der Begriff dafür, wo diese Studien durchgeführt wurden. Das betrifft Kinder von 0 bis 4 Jahren. Das ist also die Gruppe, die da untersucht worden ist. Und man hat in diesen Studien gesehen, dass diese Stresshormonaktivierung, dass die insbesondere die jüngeren Kinder betrifft. Das heißt also, bei einer großen Meta-Analyse, wo man mal 9 dieser Studien zusammengefasst hat mit über 300 Kindern, hat man gesehen, dass die 1- und 2-Jährigen, dass die am allerempfindlichsten sind. Die haben also die stärkste Stressbelastung in dieser Gruppentagesbetreuung.
Und was sind dann die gesundheitlichen Folgen? Nehmen wir erstmal kurzfristig.
Also man weiß, dass dieses Stresshormon verschiedene Auswirkungen auf den Körper hat, und man weiß unter anderem, dass es eben auch deutliche Auswirkungen auf das Immunsystem hat. Das Immunsystem wird also gestört, wenn man eine chronische Erhöhung dieses Cortisolwerts im Blut hat. Und das führt zunächst mal eben zu einer höheren Häufigkeit von Infektionen. Das ist etwas, was man also tatsächlich auch bei verschiedenen Studien schon vorher auch gefunden hat, schon bevor man das mit dem Cortisol wusste. Schon in den 80er Jahren hat man gesehen, dass also diese Infektionsbelastung, Mittelohrentzündung, Bronchitis, Magen-Darm-Grippe, dass das bei diesen Kindern häufiger auftritt und zum Teil bis zu 4-mal häufiger auftritt im Vergleich zu eben Kindern, die noch nicht in der Gruppe betreut wurden so früh.
Und Sie sind ja nun Neurologe. Was hat das denn für langfristige Folgen, wenn also schon in so früher Kindheit eine so hohe Stressbelastung festzustellen ist?
Ja, das ist eben etwas, was zunehmend doch auch Wissenschaftlern Sorgen macht, weil die aktuelle Forschung ist sehr aktiv, was die Frage der Stresshormone und ihre Auswirkungen auf das Nervensystem angeht. Und man weiß, dass es besonders empfindliche Strukturen gibt im Gehirn und besonders empfindliche Entwicklungsphasen. Und dieses Stresshormon, das Cortisol, führt halt dazu, dass bestimmte Bereiche des Gehirns nicht mehr optimal versorgt und ernährt werden und dass es unter Umständen eben sogar zu Schädigungen in diesen Bereichen kommen kann, die man dann später auch messen kann in MRT, also in speziellen Tomografieverfahren, dass man sieht, dass diese Bereiche dünner sind als bei anderen Menschen, die eben diesen Stressbelastungen nicht ausgesetzt waren. Und man weiß eben, dass es bestimmte Strukturen sind und es gibt vulnerable Phasen, also sehr empfindliche, verletzliche Phasen in der Hirnentwicklung. Und dazu gehören eben gerade auch die ersten 3 Jahre.
Aber langfristige Verhaltensfolgen haben Sie ja auch festgestellt.
Das ist richtig. Also man hat in der NICHD-Studie gewisse Verhaltensbesonderheiten festgestellt bei den Kindern, wenn man die dann länger untersucht hat. Die NICHD-Studie hat die Kinder bis zum Alter von 15 Jahren auch nachuntersucht, also relativ lange. Und man findet aber schon früh bei den Kindern, nämlich schon am Abschluss dieser Daycare-Phase, also wenn sie 4,5 Jahre alt sind, findet man schon Auffälligkeiten in der Verhaltensstruktur. Die sind nicht so stark ausgeprägt, dass man davon einer psychischen Störung sprechen könnte. Aber sie bewegen sich eben doch zum Teil in einem Bereich, der als sogenannter klinischer Risikobereich definiert ist. Und das sind eben vor allem aggressive Verhaltensweisen, die bei den kleinen Kindern auffallen. Bei den älteren 15-Jährigen ist es dann ein vermehrt impulsives und risikoreiches Verhalten, was auftritt und von dem man auch weiß, dass es unter psychopathologischen Gesichtspunkten einen Risikofaktor für die weitere Persönlichkeitsentwicklung darstellt.
Aber
das betrifft aber nicht alle Kinder.
Das habe ich noch nicht verstanden. Also woraus schließen Sie, dass das alles auf die frühe Kindheit zurückzuführen ist? Also könnte das denn bei den 15-Jährigen auch nicht so das normale Verhalten in der Pubertät sein?
Man hat natürlich diese Kinder ja sehr genau verglichen. Das heißt, in der NICHD-Studie macht man eine sogenannte multivariate Analyse. Das heißt, alle Einflussfaktoren, die möglicherweise eine Rolle spielen könnten, das heißt also auch so etwas wie der Entwicklungsstand des Kindes, der Bildungsstand der Eltern, das Einkommen der Eltern, die Interaktion zwischen Kindern und Eltern, all diese Dinge sind gemessen worden und man hat die dann herausgerechnet. Ja, man wollte also den puren Effekt der Tagesbetreuung messen. Und wenn man diesen puren Effekt der Tagesbetreuung misst, dann kommt man eben auf diese Verhaltensauffälligkeiten, die bei diesen Kindern vermehrt gefunden werden.
Das ist ganz interessant. Man hat dann festgestellt und viele Eltern fragen sich, also ein Kind kommt aus der Krippe, wird abgeholt und eine halbe Stunde lang quengelt es wie verrückt, obwohl es eigentlich in der Krippe ganz zufrieden war. Was ist da passiert?
Man kann das vermuten. Ich meine, die sozusagen Detailuntersuchungen dazu sind noch im Anfang. Aber man kann natürlich vermuten, dass diese Kinder eben in der Krippe unter einem starken Stress stehen, weil ihre emotionalen Bedürfnisse nicht wirklich gut befriedigt werden und dass sie in der Krippe funktionieren, aber dass sich sozusagen dieses Stressniveau aufbaut. Und wenn dann die Bindungsperson, die erste primäre Bindungsperson kommt, dann sozusagen kommt es als eine Art Lösung dieses aufgestauten Stresses und das äußert sich dann eben auch unter Umständen in dieser Form von Unruhe, von Quengeln, von Unruhigsein.
Ein bisschen alarmistisch klingt das natürlich schon. Das müssen Sie vielleicht einräumen, wenn Sie sagen, also der Anstieg depressiver Erkrankungen in Deutschland werde sich verstärken und im Übrigen sei also eine hohe Stressbelastung bei Kleinkindern unethisch.
Das ist richtig. Es ist so, dass wir aus der Forschung sozusagen zur Misshandlung und Vernachlässigung im Kindesalter wissen, dass eben hier auch eine sehr starke Reaktivität des Stresssystems vorliegt. Das ist etwas, was man schon seit einiger Zeit weiß, dass diese Missachtung von kindlichen Bedürfnissen, sei es jetzt durch eine körperliche Misshandlung, sei es durch einen sexuellen Missbrauch, sei es aber auch durch nicht aktive Formen, sondern durch passive Formen der Vernachlässigung, einem Kind etwas vorzuenthalten, was es in seiner Entwicklungsstufe dringend braucht, dass das alles zu einer Aktivierung der Stresshormone führt. Und wir wissen sozusagen, sagen, kennen schon verschiedene Muster, die sich daraus ergeben in diesem Profil der Stresshormone. Und wir wissen aus sehr großen und mittlerweile vielen Untersuchungen, dass solche frühkindlichen Misshandlungserfahrungen, dass die auch langfristige Konsequenzen für die psychische Entwicklung haben. Unter Umständen Jahrzehnte später.
Aber es gibt natürlich, wie immer in der Wissenschaft, unterschiedliche Auffassungen. Der amerikanische Gelehrte Jared Diamond spottet zum Beispiel, wenn sich nur Kinder gut entwickeln würden, die in den ersten Jahren an ihrer Mutter kleben, dann wären die Kinder der Hausfrauen in den reichen Industrienationen die ersten und einzigen normalen Menschen auf der Erde.
Ja, das ist natürlich auch schon wieder eine sehr pointierte Formulierung. Es geht natürlich nicht darum, dass Kinder in den ersten 3 Jahren an der Mutter kleben. Es geht um die Frage, ob die Kinder in ihrer Entwicklungsstufe, in der sie sich befinden, die Angebote bekommen und das bekommen, was sie wirklich brauchen. Also, dass ob ihre elementaren Bedürfnisse befriedigt werden. Und da muss man sagen, das ist etwas, was jetzt auch speziell nach der Stillzeit nicht zwingend mit der Mutter verbunden ist, sondern wo man auch sagen kann, das kann auch, wenn das eine sozusagen gut bekannte, liebevolle, feinfühlige, achtsame Person ist, dann kann ein Kind natürlich auch mit dieser Person sehr gut aufwachsen und seine Bedürfnisse können erfüllt werden.
Es geht mir darum, Ihre Argumentation noch stärker rauszubringen. Mhm. Inge Klöpfer, Autorin des Buches Glucken, Drachen, Rabenmütter, schreibt in einem Spiegel-Essay: Über Elternschaft von heute schwebt übermächtig das Postulat einer glücklichen Kindheit. Die Idealvorstellung von Kindheit setzt das glückliche Kind voraus, das ein Leben lang von seiner Kindheit zehren kann. Eine geradezu beängstigende Sichtweise. Und deshalb ruft eine Kollegin von Ihnen, Lieselotte Arnert, aus: Mütter, entspannt euch.
Ja. Also die Bedeutung der frühen Kindheit ist tatsächlich, das geht aus neueren Studien hervor, sehr, sehr hoch. Und das ist natürlich etwas, was zum Teil auch eine Verantwortung und auch eine, vielleicht auch eine Last ist in mancher Beziehung. Kinder brauchen einfach ein gewisses Mindestmaß an Zuwendung, an Liebe, an Zeit. Und das ist eben dann auch wiederum sehr stark abhängig von der Entwicklungsphase, in der sie sich befinden. Und um dieses Bedürfnis kommen wir nun mal nicht herum. Das heißt, wir müssen alle anderen gesellschaftlichen Bedürfnisse, die da sind, auch das Bedürfnis nach, ich sag mal, Selbstverwirklichung, nach beruflicher Verwirklichung, aber auch Dinge wie Förderung ökonomischer Aspekte oder politischer Aspekte, müssen wir natürlich auch verantwortlich mit diesen Forderungen der kleinen Kinder an uns abgleichen. Und das ist natürlich ein Prozess, der immer wieder neu ausgehandelt werden muss.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Dr. Rainer Böhm, Kinder- und Jugendarzt mit Schwerpunkt Neuropädiatrie, leitender Arzt des Sozialpädiatrischen Zentrums Bielefeld-Bethel. Herr Dr. Böhm, machen wir es doch praktisch. Eine neue Studie in Deutschland ergab, Eltern nehmen in ihrer großen Mehrheit erst nach dem ersten Lebensjahr ihres Kindes Plätze in Krippen, Kitas und Kindertagespflege in Anspruch. Ab wann und vor allem jeweils wie lange meinen Sie, sei zum Beispiel Krippenbetreuung okay?
Also wir haben ja im letzten Jahr hier einen Kongress gehabt in Bielefeld, den großen Kinderärztekongress, an dem auch unsere Fachgesellschaft, die Gesellschaft für Sozialpädiatrie, ihre wissenschaftliche Jahrestagung abgehalten hat. Und diesen Teil habe ich organisiert für unsere Fachgesellschaft. Und da haben wir uns sehr intensiv mit diesem Thema Krippen beschäftigt. Und es ist auch hier sozusagen von unserer Bielefelder Gruppe dann aufgrund der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage eine Empfehlung herausgegeben worden. Und die lautet eben so, wenn man diese ganzen Studien zusammenfasst, dass wir sagen müssen, unter 2 Jahren, also vor dem 2. Geburtstag, ist eine Gruppenbetreuung von Kindern, also eine Krippenbetreuung, nicht empfehlenswert.
Generell nicht oder nicht so lange?
Generell nicht. Generell nicht empfehlenswert, sondern man sollte sich sozusagen in dieser Zeit, muss das Kind intensivere, möglichst eine 1:1 Betreuung erfahren. Zwischen dem 2. und 3. Geburtstag, haben wir gesagt, kann man eine halbtägige Betreuung in einer Gruppe vertreten und ab 3 Jahren, also dem Kindergartenalter, ist dann also eine ganztägige Betreuung vertretbar, wobei man auch da wiederum gut auf die individuelle Belastbarkeit eines jeden Kindes achten muss. Die Kinder sind natürlich auch sehr verschieden. Wir wissen das auch schon aufgrund ihrer genetischen Ausstattung.
Aber Sie und Ihre Fachkollegen fordern ja auch einen Betreuungsschlüssel. Das kann man wohl bei der klammen Kassenlage der Kommunen sagen, der eigentlich fast utopisch ist, oder nicht?
Wir fordern diesen Schlüssel aus wissenschaftlichen Erwägungen. Es gibt Studien dazu, die wir auch schon besprochen haben jetzt. Und wir müssen einfach sagen, es sind bestimmte Forderungen daraus abzuleiten an die Mindestqualität von frühen Betreuungseinrichtungen. Und das sind diese Forderungen, die wir auch in dieses Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie zur Krippenbetreuung reingeschrieben haben.
Also nur beim Beispiel, 12 bis 14 Monate, ein Schlüssel von 1:3, also eine Betreuerin für 3 Kinder. Das ist in Dänemark, ist sowas eher üblich als in Deutschland.
Das ist richtig, ne? Also wir haben gesagt, für im Säuglingsalter 1:2, mit einem Jahr 1:3 und ab 2 Jahren 1:4 der Schlüssel. Das ist der reine Qualitätsaspekt, der jetzt hier eine Rolle spielt. Und man kann solche Qualitätsstandards umsetzen, wie Sie schon gesagt haben. Also in den skandinavischen Ländern ist das wesentlich besser. Wobei man auch sagen muss, in letzter Zeit, wegen der angespannten Finanzlage, ist es tatsächlich so, dass auch zum Beispiel in Schweden die Qualität wieder abgenommen hat. Also das ist etwas, was sehr bedauerlich ist. Und die Frage, wie das in der Zukunft aussieht bei der öffentlichen Finanzlage, ist natürlich sehr berechtigt.
Herr Dr. Böhm, der Streit über dieses Thema, insbesondere natürlich über das Betreuungsgeld, ist ja auch deshalb so heftig, weil es so viele unterschiedliche Aspekte gibt und das auch echte gesellschaftspolitische Zielkonflikte sind. Also da ist auf der einen Seite das Kindeswohl und dann geht es um Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarkt, Frauen, Bildungspolitik, um Integration von Migranten und nicht zu vergessen auch um die Geburtenrate. Nehmen wir mal frauenpolitische Aspekte. Frauen sind heute vielfach besser ausgebildet als früher. Sie wollen arbeiten und sie werden auf dem Arbeitsmarkt gebraucht. Also müsse der Staat Krippenplätze schaffen, heißt es. Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Was spricht dagegen?
Also zunächst mal muss man nochmal von der Begrifflichkeit her sagen, Arbeit ist natürlich nicht nur das, was man im Betrieb tut oder in der Verwaltung tut, sondern Arbeit ist natürlich zunächst mal auch das, was man zu Hause tut, eine sehr wichtige Arbeit sogar. Also Familienerziehungsarbeit ist eine der wichtigsten Tätigkeiten überhaupt, die wir in unserem Land haben. Das muss man sich klar machen. Natürlich wollen Männer und Frauen darüber hinaus auch andere Arbeitsinhalte sich erschließen, was auch völlig normal und völlig richtig ist. Und ich denke, man muss eine vernünftige Lösung finden, wie man gerecht die Erwerbstätigkeit zwischen Männern und Frauen aufteilt, ohne dabei die Bedürfnisse kleiner Kinder aus dem Blick zu verlieren. Also es ist keine Aufgabe, die Frauen alleine betrifft, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der sich alle stellen müssen.
Ja, Sie sagen Familienarbeit. Also es gibt ja den Kampfbegriff, habe ich ja auch schon erwähnt, Herdprämie. Das ist ja eigentlich gar nicht so. Also Beispiel Bayern, da wird ja immer, weil die CSU eben sagt, wir brauchen das Betreuungsgeld, gesagt, da geht es um die Herdprämie. In Bayern sind 2/3 der unter 3-Jährigen nicht in einer Krippe, aber 68% der Frauen arbeiten. Das ist eine der höchsten Frauenerwerbsquoten in Deutschland. Also da funktionieren doch offenbar die familiären und die außerfamiliären Netzwerke.
Das scheint offenbar so zu sein und man sollte sich vielleicht tatsächlich unter diesem Gesichtspunkt auch mal diese Länder anschauen, wo das so ist. Ja, wie bekommen die das eigentlich hin und warum sind sie auch dabei so erfolgreich? Also wenn wir uns das mal angucken, sowohl die wirtschaftlichen Parameter als auch die Bildungsergebnisse sind ja in den südlichen Ländern wesentlich besser als zum Beispiel in den neuen Bundesländern, wo wir ja eine wesentlich höhere Krippenquote schon immer gehabt haben. Und ich denke, das muss einem doch...
Thüringen würde ich da nicht als Beispiel nehmen, als negativ. Beispiel.
Okay, aber es ist also, wenn man Mecklenburg-Vorpommern geht oder nach Brandenburg geht, dann sind diese Ergebnisse ja doch deutlich anders als zum Beispiel in Bayern oder in Baden-Württemberg.
Aber das Beispiel des kanadischen Bundesstaates Quebec zeigt deutlich, dass diese Netzwerke dann, wenn also flächendeckend staatlich organisierte Betreuung stattfindet, aufgelöst werden.
Genau, diese Studie aus Quebec ist eine wirklich hervorragende Studie, die leider hier sehr wenig bekannt geworden ist. Vielleicht ganz kurz dazu, in der Bundesstaat Quebec hat in den 90er Jahren eine umfassende frühkindliches Betreuungsangebot mit hoher Subventionierung ins Leben gerufen. Und die anderen Bundesstaaten haben ihre bisherige Politik beibehalten. Und man konnte nun über eine parallel laufende Entwicklungsstudie, eine große Kohortenstudie national, konnte man die Auswirkungen auf Kinder und Familien messen. Der Effekt dieses Angebots war eben unter anderem, dass die bisherigen informellen Netzwerke, wie Sie genannt haben, das heißt also Großeltern, andere Verwandte, gute Freunde, die bisher diese Betreuung durchgeführt haben, dass man das jetzt im großen Stil zugunsten der staatlichen Gruppenbetreuungsangebote verlassen hat. Und die Ergebnisse dieser Studie waren sehr bedenklich und sehr negativ, nämlich insofern, als sowohl die Kinder in Quebec sich verschlechtert haben gegenüber den anderen Bundesstaaten, sowohl in ihrem Gesundheitsstatus als auch in ihren Entwicklungsparametern, aber auch, und das ist besonders interessant und auch besonders wichtig aus meiner Sicht, dass auch die Eltern Nachteile hatten von dieser neuen Politik. Die Mütter sind sehr stark in die Berufstätigkeit dann auch gegangen, auch in die Ganztagsberufstätigkeit, und die Ergebnisse zeigten, dass eben der Gesundheitszustand auch der Eltern sich verschlechterte, dass es mehr depressive Störungen bei den Müttern gab und dass auch die Beziehungszufriedenheit innerhalb der Paare auch zurückgegangen ist.
Aber vielleicht ist Dänemark in Europa ein anderes Beispiel. 87% der Ein- und Zweijährigen sind im Schnitt 7 Stunden täglich außerfamiliär betreut. Rechtsanspruch gibt es auf einen Platz in der Krippe ab dem 9. Lebensmonat, und die Erwerbsquote von Müttern ist ganz hoch, nämlich bei 70%, also bei denen, deren jüngstes Kind unter 3 ist. Also geht es den dänischen Kindern schlecht?
Aus Dänemark kenne ich jetzt speziell keine epidemiologischen Untersuchungen dazu. Das ist mir nicht bekannt. Wir wissen es halt natürlich aus anderen Ländern, zum Beispiel aus den USA, wo es ja auch schon seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre sehr umfangreiche frühe Betreuung gegeben hat und wo heute ja der Vollzeit-Doppelverdiener-Status eigentlich der Regelfall ist. Und da wissen wir aus großen Untersuchungen, zum Beispiel von Thomas Achenbach, Kinder- und Jugendpsychiater, der große epidemiologische Studien durchgeführt hat, dass in der gleichen Zeitraum, wo eben diese elterliche Berufstätigkeit sehr stark zugenommen hat, dass im gleichen Zeitraum die sozioemotionale, also das Verhalten der Kinder sich eindeutig verschlechtert hat.
Zurück nach Deutschland. Die Bertelsmann Stiftung, ähnlich auch das Brognos-Institut, rechnen nach Daten ab 1990 vor. Krippenkinder hätten es häufiger aufs Gymnasium geschafft. Die Investition in Krippenplätze refinanziere sich also wegen, na klar, der später höheren Einkommen von Gymnasiasten, damit höheren Steuereinnahmen. Warum kritisieren Sie diese Studien?
Ich denke, dass speziell so eine Studie, wie sie hier von der Bertelsmann Stiftung vorgelegt worden ist und ja auch mit großer Publicity in den Markt gedrückt worden ist, dass sie große methodische Schwächen hat. Weil natürlich nicht faktische Leistungsfähigkeit der Kinder, also kognitive Leistungsfähigkeit, Lernverhalten und Lernvermögen getestet worden ist, sondern nur die Anmeldung in Institutionen. Man hat also die Anmeldung in der Institution Krippe verglichen mit der Anmeldung in der Institution Gymnasium. Und man hat dann einfach gesagt, wenn ein Kind auf dem Gymnasium angemeldet wird, dann können wir sozusagen einfach davon ausgehen, dass es Abitur macht, dass es später einen akademischen Beruf ergreift, dass es so und so viel zigtausend Euro Einkommen hat. Das sind alles, ist alles völlig spekulativ in dieser Studie. Und wir wissen zum Beispiel aus Untersuchungen, dass Eltern, die also sozusagen ein sehr weit entwickeltes und sehr stabiles Kind haben, dass diese Eltern dazu tendieren, Kinder wesentlich früher in die Betreuung zu geben, während Eltern, die ein eher empfindliches, sich langsam entwickelndes Kind haben, dass die eher das Kind wesentlich später in die Betreuung geben. Und wenn sie das natürlich hingehen und gucken, ein Kind ist in der Krippe angemeldet worden, und gucken nicht auf seinen Entwicklungsstand zu diesem Zeitpunkt, dann kann es natürlich sehr gut sein, dass die hinterher häufiger im Gymnasium angemeldet werden. Aber die wären auch im Gymnasium angemeldet worden, wenn sie nicht die Krippe besucht hätten.
Das Beispiel Thüringen, da gibt es ja ein Betreuungsgeld, zeigt also, dass sich gerade in Teilzeit arbeitende, gering qualifizierte Mütter häufig vom Arbeitsmarkt zurückziehen. Und das erhöht natürlich ganz klar deren Armutsrisiko. Also das sagt jetzt nicht gerade aktuell nur das Institut der deutschen Wirtschaft arbeitgebernah, sondern das steht eigentlich schon im Armutsbericht der schwarz-roten Bundesregierung aus dem Jahr 2008.
Wenn Sie jetzt Müttern ein Betreuungsgeld anbieten und sie sich dann gegen ihre Berufstätigkeit entscheiden, dann ist es doch Ihre Entscheidung, dass Sie diesen Weg wählen. Sie hätten ja auch sozusagen die Berufstätigkeit fortführen können, nicht? Wenn das sozusagen Ihre Wunsch und Ihre persönliche Priorität gewesen wäre.
Aber der Staat muss natürlich überlegen, arbeiten die Leute oder muss ich sie mit Transferleistungen unterhalten?
Wiederum nochmal die Anmerkung Arbeit, das ist mir wichtig. Also Arbeit findet eben auch in Familien statt. Also jemand, der aus dem Erwerbsleben rausgeht, das bedeutet nicht, dass er deswegen nicht arbeitet, sondern es wird eben halt auch Familienerziehungsarbeit geleistet, in einem Fall besser, im anderen Fall weniger gut. Wenn das weniger gut funktioniert, dann müssen wir natürlich diese Familien speziell unterstützen. Das ist auch völlig klar. Und da gibt es auch sehr gute Modelle und Methoden, wie man das tun kann.
Jetzt sind wir bei einem integrationspolitischen Aspekt des Streits um das Betreuungsgeld und um Krippenplätze. Ich darf die Bertelsmann Stiftung doch nochmal zitieren. 2007 lag der Anteil von Migrantenkindern unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen bei 25%. Und das ist eigentlich natürlich zu wenig, denn ja auch in Ihrem Papier, also von Ihnen und Ihren Fachkollegen, steht ja, dass Tagesbetreuung für Kinder aus bildungsfernen Familien helfen könnte, mehr Chancengleichheit herzustellen. Aber wenn man ihnen jetzt ein Betreuungsgeld zahlt und sie also ihre Kinder nicht in die Kita bringen, was ist dann mit dem Bildungserfolg? Ist doch kontraproduktiv, ja, sagen manche. Also,
auch hier muss man dann mal wieder den Begriff Kita hinterfragen. Ja, also es gibt eine Tendenz, die frühkindlichen Betreuungseinrichtungen hier unter diesen Begriff zusammenzufassen. Aber aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, zwischen Kindergarten und Kinderkrippe zu trennen. Es ist völlig klar, dass es wichtig ist und dass es gut ist, wenn Kinder von Migranten, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, wenn die frühzeitig einen qualitativ hochwertigen Kindergarten besuchen, wobei man auch da nochmal genau gucken muss, welche Sprachfördermaßnahmen sind da eigentlich gut und effektiv. Sie haben das vielleicht auch gelesen, es gab jetzt Studien dazu, wo die Sprachförderprogramme in den Kindergärten, also für die ab 3-Jährigen evaluiert wurden und wo man sehr konsterniert war, dass eigentlich diese Förderung, die man da gemacht hat, keine wirklich guten Effekte hatte. Und dann daraus den Schluss zu ziehen, dann müssen wir es einfach noch länger und noch früher nach unten ziehen. Das ist aus meiner Sicht erstmal der falsche Schluss, den man daraus zieht.
Herr Dr. Böhm, im Grundgesetz Artikel 6 Absatz 2 steht, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Also gibt es hier einen weiteren Zielkonflikt, nämlich einerseits müssen wir da was gegen tun, dass 20% eines Jahrgangs von Jugendlichen die Schule ohne Abschluss verlässt. Und das heißt Bildung, die muss möglichst früh beginnen. Okay, das sagen Sie jetzt, ist auch umstritten. Und andere sagen dann, müssen Sie sich nur mal ein paar Leserbriefspalten angucken, wir können doch nicht deshalb also die Erziehung verstaatlichen.
Das ist richtig. Also ich denke auch, dass es aus meiner Sicht ein sehr hohes Rechtsgut ist, das, was Sie zitiert haben. Also das heißt, die Recht und die Pflicht der Eltern eben für ihre Kinder da zu sein. Und gerade vor den Aspekten, die wir ganz am Anfang unseres Gesprächs diskutiert haben, also das heißt die Frage der Stressbelastung, die Frage der Verhaltensauffälligkeiten, die Frage des Risikos für die langfristige psychische Entwicklung, muss man natürlich sagen, da ist die Aufgabe der Eltern jetzt aus dieser Perspektive nochmal ungleich größer geworden. Und wir müssen natürlich darauf achten, dass dieses Recht eben wirklich auch durchgesetzt wird. Zumal wir eben wissen, dass es jetzt nicht nur auf Bildung im umfassenden Sinne ankommt, sondern eben auch auf Gesundheit. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, der eben bisher auch vernachlässigt worden ist.
Herr Dr. Böhm, Deutschland hat eine zu geringe Geburtenrate, da sind sich ja doch viele einig, 1,3 Kinder pro Frau. Im Krippenparadies Dänemark hat jede Frau 1,8 Kinder. Das spricht doch eigentlich dafür, also die Krippenbetreuung entsprechend auszubauen. Sie sind aber zum Beispiel gegen den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für Kinder. Der steht zwar schon im Gesetz, aber egal. Wie begründen Sie das?
Also ich denke mal, dass die Situation in Skandinavien insofern anders ist, als hier die Wahlfreiheit für Eltern wesentlich besser verwirklicht worden ist als in Deutschland. Es ist ja so, dass dieser Aspekt der Wahlfreiheit dort wirklich auch einen hohen Stellenwert hat tatsächlich. Einerseits sind die Betreuungseinrichtungen qualitativ sehr gut und oft eben wirklich wesentlich besser als in Deutschland. Andererseits gibt es wesentlich höhere Zuwendungen für Familien. Das heißt also, das Finanzvolumen, was direkt in die Familien hineingegeben wird, in Form von Kindergeld, auch in Form von Betreuungsgeld, manchmal auch noch in den großen Kommunen aufgestockt. Diese Beträge, die dort gezahlt werden an Eltern, liegen teilweise um ein Vielfaches höher als das, was sozusagen in Deutschland hier passiert. Und ich denke, das ist ein Grund, dass sich eben Familien und Eltern dort einfach auch besser angenommen und aufgehoben fühlen. Wenn man hier schon diskutiert, ob, wenn man Eltern oder jungen Familien 100 Euro Betreuungsgeld gibt, wenn dann Hauptdiskussionspunkt ist, ob damit Alkohol oder Flachbildschirme gekauft werden, dann ist es natürlich keine Diskussion, wo Familien sich insgesamt aufgehoben und gut unterstützt fühlen.
Ich will abschließend nochmal, wenn Sie gestatten, Herr Dr. Böhm, ein bisschen provozieren. Ich mag mir nicht vorstellen, dass jetzt aus unserem Gespräch also Folgendes herauskommt. Ich meine, Eltern müssen ihr Leben mit Kindern organisieren und am besten auch noch selbst finanzieren. Wenn jetzt also aus dem Gespräch aber herauskommt, dass das heutige Leben mit Kleinkindern nur gegen das Kindeswohl möglich sei, dann wäre das der falsche Schluss. Aber irgendwie geht's schon so ein bisschen in die Richtung, oder nicht?
Also das ist nochmal mein Kernpunkt eben als Kinderarzt und als Kinderneurologe, dass ich wirklich das Kindeswohl einfach im Zentrum sehen möchte. Ich denke, ist es tatsächlich so, dass wenn wir auch mal langfristig denken, wenn wir nachhaltig denken, wenn wir gucken, was wünschen wir uns denn eigentlich auch für eine Gesellschaft in der Zukunft, dann ist es, glaube ich, immens wichtig, dass man auf die Bedürfnisse gerade der kleinen Kinder sehr, sehr gut Rücksicht nimmt. Weil wir wissen einfach mittlerweile aus so vielen Studien, dass die Persönlichkeitsentwicklung, die Bindungsfähigkeit, die Zufriedenheit, wie stark das in diesen ersten 3 Jahren geprägt wird. Und wenn Sie Kinder in dieser Phase massiven Stressbelastungen aussetzen, dann bleibt das lebenslang erhalten. Und das müssen wir uns alle vor Augen führen. Und dann müssen wir uns noch mehr mit den neuesten wissenschaftlichen Ergebnissen beschäftigen.
Aber natürlich gibt es ja auch unterschiedliche wissenschaftliche Ergebnisse. Und ich will das jetzt gar nicht irgendwie konterkarieren, sondern einfach nur sagen, was ist denn mit diesem Ansatz? Also Sie kennen natürlich Ihre Kollegin Lieselotte Ahnert, die war in Köln, jetzt ist sie in Wien. Und sie sagt, Mütter können eigentlich nicht perfekt, sondern sie können eigentlich nur hinreichend gut sein. Was halten Sie von so einem Ansatz?
Das ist ein bekanntes Diktum von einem der großen Kinderpsychoanalytiker von Donald Winnicott. Es ist richtig, es wäre völlig vermessen, Perfektionismus einzufordern. Niemand ist perfekt in seinem Elterntum als Vater oder als Mutter. Das ist eher eine Illusion. Sondern es gilt darum sozusagen, was ist ausreichend gut? Das, insofern ist das völlig richtig. Was aber ausreichend gut ist, das definieren eben zu einem großen Teil die Kinder. Und bisher ist es immer noch so, dass wir Erwachsene sagen, das sagt ja auch Frau Ahnert auch in ihrem neuesten Interview im Stern, wir Erwachsenen definieren bisher, was wohl gut ist für Kinder und wann sie unabhängig sein müssen. Ja, das schreibt Frau Ahnert auch in diesem sehr guten Interview. Und sie sagt auch da, wir müssen im Grunde genommen dahin kommen, dringend dahin kommen, aufgrund der derzeit erheblichen Belastungen für kleine Kinder, dass wir eben zu einer stärkeren Kindzentrierung kommen in der Gesellschaft und in der Politik.
Das ist doch ein schöner Schluss. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Böhm, sehr herzlich für dieses Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Dr. Rainer Böhm, leitender Arzt des Sozialpädiatrischen Zentrums in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Evangelischen Krankenhaus Bielefeld-Bethel. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.